NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Dezember 1789. Der Todestag von Charles-Michel de Lépée, Pionier der Gehörlosenpädagogik.
Am Anfang war kein Wort.
Ich glaube, dass Gebärdensprache die Ursprungssprache der Menschheit ist.
Magdalena Meisen, Gebärdendolmetscherin im Rheinland.
Bevor sich nämlich die Werkzeuge durchgesetzt haben und die Hände nicht mehr zur Verfügung standen, hat sich erst der Artikulationsapparat entwickelt, glaube ich.
Es gibt keine Kultur, in der Menschen beim Sprechen nicht ihre Hände bewegen.
Susan Golden Meadow, Psychologin aus Chicago.
Selbst Blindgeborene, die nie jemanden haben gestikulieren sehen, setzen beim Sprechen kontrolliert ihre Hände ein. Wo gesprochen wird, wird auch gestikuliert.
So it's a very robust part of speech.
Ich zeige mit meinem Zeigefinger auf mich, zeige das Symbol mit der Hand eines Herzens und zeige dann auf dich.
Christopher Zipfel, 30 Jahre, extrem schwerhörig.
Das heißt ja sowas wie, ich mag dich oder ich liebe dich. Das würde, glaube ich, jeder Mensch verstehen.
Blickte ein Außerirdischer auf unsere Erde, er sähe alle Menschen dieselbe Sprache sprechen, in Tausenden von Dialekten.
Noam Chomsky, Linguist.
Seine ersten Außenhörgeräte bekam Christopher mit 3 Jahren.
Ich habe immer so ein Kauderwelsch von mir gegeben.
Guck mal, was ist denn das hier?
Meine Eltern dachten zu Anfang, das sei ein Entwicklungsfehler, das kommt dann noch alles. Aber nach so einem Arztbesuch haben die in meiner Ohrschnecke entdeckt, dass die Ohrhärchen zu kurz sind. Und diese Ohrhärchen sind ja dafür zuständig, dass die Tonlautstärke auch aufgenommen wird.
Hören. Ein physiologisch hochkomplexer Prozess. Bis heute nicht restlos erforscht.
Vom Trommelfell wird das Schallsignal auf den Steigbügel übertragen. Durch Schwingungen der Mittelohrknöchelchen. Am Steigbügel vibriert die Fußplatte und erzeugt eine Welle in der Flüssigkeit des Innenohrs. Diese Welle wandert durchs Innenohr. Wo sie strandet, reizt sie einige Haarzellen.
Vermutlich biegt diese Wanderwelle die Sinneshärchen der Haarzellen, sodass sich in den Zellmembranen kleinste Kanäle öffnen. Durch diese Kanäle strömen positive Ionen und laden das Innere der Haarzelle elektrisch auf. Aus dem mechanischen Schallsignal wird ein elektrisches Signal für den Hörnerv.
Die Wanderwelle strandet bei hohen Tönen am Anfang des Innenohrs, bei mittleren in der Mitte und bei tiefen Tönen am Ende. Der Wellenkamm stimuliert also nur die Haarzellen, die für diese Tonhöhe verantwortlich sind. Mediziner sprechen von Frequenzselektivität.
Ohne Frequenzselektivität kann das Ohr Gesprochenes nicht verstehen und Musik nur als Klangbrei verarbeiten.
Ich versuche meinen Leuten dann immer zu erklären, wie höre ich ohne Hörgeräte? Ich höre, als wäre ich unter Wasser und draußen ist laute Musik und es hört sich dann alles so dumpf und tieftönig an.
Blindheit trennt von den Dingen. Taubheit trennt von den Menschen.
Helen Keller, amerikanische Schriftstellerin. Taubblind.
Etwa 140.000 Menschen in Deutschland leiden an einer Schwerhörigkeit, die an Taubheit grenzt. Und für etwa 80.000 Menschen in Deutschland hat die Welt gar keinen Klang. 80.000 Taube. Gehörlose? Taubstumme?
Diese Menschen sind ja nicht stumm, sie sprechen auch verbal, wobei sich die gesprochene Sprache immer sehr fremd anhört, weil sie ja ihre eigene gesprochene Sprache nicht hören. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, dann sagen wir lieber gehörlos, aber man spricht auch nicht von Sehlosen. Also ist die richtige Bezeichnung meiner Meinung nach taub wie blind.
Magdalena Meisen ist die hörende Tochter zweier tauber Eltern. aufgewachsen in einer stillen Welt.
Ach, hören Sie auf. Also meine Eltern, die sind so laut. Die sind sowas von laut, dass ich heute noch mit meiner Mutter darüber streite, was ich denn hören kann, wenn sie also sonntags morgens, wir leben in einem Zweifamilienhaus, meint, sie müsste gerade mal Möbel rücken und ich dann sage, du weißt, heute ist Sonntag, ausschlafen wäre auch mal schön. Wie kann man das hören bis unten? Also als hörendes Kind von gehörlosen Eltern ist man in einer sehr lauten Welt unterwegs.
Die Gebärdensprache ist ihre Muttersprache.
Gebärdensprache ist ja sehr detailliert, wenn man sie benutzt. Also wenn ich in der gesprochenen Sprache sage, eine Person ist groß und blond und hat blaue Augen, würde in der Gebärdensprache automatisch noch detaillierter, wie sind denn die Haare? Sind die kurz geschnitten? Sind die lang? Sind es große Augen? Sind es kleine Augen? Weil ohne diesen Zusatz könnte ich die Person gar nicht beschreiben.
Die deutsche Gebärdensprache besteht aus zwei Komponenten.
Komponente 1. Die Gebärden mit einer Hand oder mit zwei Händen.
Es gibt etwa 30 verschiedene Handformen. 5 Grundhandstellungen, wie Handfläche nach oben oder unten. Und unterschiedliche Ausführungsstellen, etwa am Kopf oder vor der Brust. Und verschiedene Bewegungen, zum Beispiel kreisförmig oder gerade nach oben. Die Kombination dieser Grundelemente bildet eine Gebärde.
Komponente 2. Die nicht manuellen Elemente. Mimik, Kopfbewegung, Kopfhaltung und Körperhaltung.
Die Mimik ist ein Element der Gebärdensprache. Es gibt eine sprachliche Mimik und es gibt eine Gefühlsmimik. Wenn man zum Beispiel die Augenbrauen hebt, ist es eine eindeutige Frage.
Und die Forschung geht davon aus, dass viele Elemente dieser Gebärdensprache von selbst entstanden sind.
Wir haben in Amerika taube Kinder von hörenden Eltern untersucht. Und überraschenderweise hatten diese Kinder individuelle Gebärden entwickelt, die sich überall sehr ähnelten, obwohl diese Kinder überhaupt keinen Kontakt zueinander hatten.
Die Psychologin Golden Meadow.
Dann haben wir taube Kinder im Ausland verglichen, in China und in der Türkei zum Beispiel. Und auch da entdeckten wir sehr viele Gemeinsamkeiten in der Zeichensprache, die sie für sich selbst entwickelt hatten. Das hat uns sehr überrascht.
Es scheint, als sei allen Menschen das Talent angeboren, mit Sprache zu kommunizieren, auch Menschen ohne Gehör. Ihre Sprache ist die Gebärdensprache, auch sie folgt festen Regeln.
Und eine französische Legende will es, dass diese Erkenntnis am Anfang einer Kulturrevolution stand. Am Anfang der modernen Gehörlosenpädagogik.
Die Legende erzählt, wie ein Privatlehrer in Paris zwei taube Mädchen beobachtet, die per Zeichensprache miteinander kommunizieren. Der ehemalige Priester Charles-Michel de Lepée erkennt auf einmal die Möglichkeit, auch Gehörlosen das Wort Gottes zu predigen.
Diese Begegnung soll sich im Jahr 1760 zugetragen haben, fast 3 Jahrzehnte also vor dem Tod des Abtes. Offensichtlich erkennt der fromme Mann in diesem legendären Augenblick, dass taube Menschen eine eigene natürliche Sprache besitzen und dass Aristoteles falsch lag mit seiner Behauptung:
Das Gehör trägt den größten Teil für die Denktätigkeit bei, denn die Sprache macht, sofern sie hörbar ist, das Lernen von anderen möglich. Deshalb sind die Blinden verständiger als die Taubstummen.
Den Rest seines Lebens verwendet der Abt darauf, der Gebärdensprache methodische Regeln zu geben, wie er es nennt.
Kann man den Gehörlosen nicht einfach überall hinführen, wohin man möchte, indem man seine Sprache übernimmt und sie den Regeln einer sinnlich wahrnehmbaren Methode unterwirft?
So beschreibt er sein Konzept, das er über Jahre hinweg im Unterricht entwickelt. Und seine Didaktik beschreibt er so.
In meinem ganzen Unterricht bin ich selbst das lebende Wörterbuch.
Bis heute streiten Wissenschaftler darüber, wie praxistauglich das methodische Gebärden war. Es ist längst ausgestorben. Zu kompliziert, zu verkopft war es wahrscheinlich. Liest man heute seine Anweisungen von 1776 etwa zur Gebärde für den Begriff Glauben?
Ich mache zuerst das Zeichen für die erste Person Singular, indem ich mit dem Zeigefinger meiner rechten Hand auf mich zeige. Sodann setze ich meinen Finger auf meine Stirn und mache das Zeichen für Ja. Danach dasselbe Zeichen für Ja, indem ich meinen Zeigefinger auf das Herz richte. Anschließend mache ich dasselbe Zeichen Ja auf meinen Mund und bewege dabei die Lippen. Schließlich lege ich meine Hand auf meine Augen. Und indem ich das Zeichen Nein mache, zeige ich, dass ich nicht sehe. Nun brauche ich nur noch das Zeichen für Gegenwart zu machen. Und die Schüler schreiben, ich glaube.
Die Methode ist verschwunden, aber der pädagogische Gedanke hat überdauert, dass nämlich
ein gehörloser Schüler mit diesem Wort dieselbe Vorstellung verbindet, die wir daran knüpfen.
Lepé will nicht Buchstaben und Laute vermitteln, sondern Wissen, Bildung.
Unsere methodischen Zeichen sind Zeichen für Vorstellungen und nicht Zeichen für Wörter.
Er ist knapp 60, als er mit diesem Konzept die Institution Nationale des Sourds-Muets de Paris gründet, die weltweit erste Schule für Taube. Er findet dafür Geldgeber, am Ende sogar König Ludwig den 16., möglicherweise mit Werbeauftritten, wie sie der Film Ridicule darstellt.
Pourquoi le sourd-muet est-il un être isolé dans la nature?
Warum sollten Taubstumme isoliert bleiben, unfähig mit Menschen zu kommunizieren und Eindrücke auszutauschen? Warum sind sie dumm und wir intelligent? Plato lässt Sokrates sagen, wenn wir weder Stimme noch Zunge hätten und so einander die Dinge klar machen wollten, würden wir da nicht versuchen, mit den Händen und mit dem Kopf und mit dem übrigen Leib Zeichen zu geben?
Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, Joja, rufen darf, tu ich ihm winken.
Absolventen seiner Schule sind besser qualifiziert als die meisten Franzosen ihrer Zeit, mit guter Allgemeinbildung und abgeschlossener Handwerkslehre.
Nach seinem Tod wird die Schule verstaatlicht und die Mehrheit der tauben Europäer lernt nach seiner Methode. Auch die amerikanische Gebärdensprache in den USA fußt auf seinem Konzept.
Noch heute liegt das Institut in der Rue Saint-Jacques im Zentrum von Paris und die Gebeine des Abbé de Lepé in der Kirche Saint-Roch.
Je suis heureux de vous voir.
Regelmäßig versammeln sich hier Gehörlose aus aller Welt zu seinem Gedächtnis.
Saint-Roch.
Und auch die rheinische Gebärdendolmetscherin beruft sich bei ihrer Arbeit auf ihn.
Abbé de Lepé hat als erster darum gekämpft, dass Gebärdensprache eine eigenständige Sprache ist.
Sagt Magdalena Meisen, die zum Beispiel im Fernsehkanal Phoenix die Tagesschau übersetzt.
Ohne ihn wäre wahrscheinlich die Entwicklung der Gebärdensprache noch dramatischer vonstatten gegangen.
Sie war dramatisch genug. Schon bald nach dem Tod des Abbé de Lepé, heute vor 225 Jahren, bricht ein Streit aus über die richtigen Methoden in der gehörlosen Pädagogik.
Bis ins 20. Jahrhundert hinein dominieren die Oralisten mit ihrer Philosophie, dass nur die Lautsprache eine gute Bildung ermöglicht.
Erst im Jahr 2002 erkennt der Bundestag die Gebärdensprache als vollwertige Sprache an.
Aber der Weg in eine zweisprachige Gesellschaft ist noch weit. Magdalena Meisen nervt,
dass Gehörlose die Finanzierung der Dolmetscher immer wieder erstreiten müssen, durchkämpfen müssen und es zu wenig gesetzliche Grundlagen gibt. Ja, das ist eigentlich die größte Hürde, dass hörende Menschen die Gebärdensprache in der Regel nicht können und Gehörlose keine Dolmetscher bekommen.
Auch die Hörenden würden profitieren, wenn sie die Gebärdensprache könnten. Ein Indiz?
Eine Studie der Uni Chicago mit hörenden Kindern. Geleitet von der Psychologin Susan Golden Meadow.
Wir haben Schulkinder ermutigt, beim Nachdenken und Formulieren mehr zu gestikulieren. Und tatsächlich, mit ihren Händen konnten sie Ideen ausdrücken, die sie vorher nicht artikuliert hatten. Kinder, die mit den Händen denken, haben mehr Lernerfolge.
Oder wir lernen zumindest die Fähigkeiten der Gehörlosen schätzen. Von Tauben oder fast Tauben.
Evelyn Glennie zum Beispiel, Schlagzeugerin aus Schottland, seit dem 12. Lebensjahr zu 80% taub.
Mein Percussion-Lehrer sagte damals, diese Trommeln sind sehr resonanzstark. Ich kann sie in meinem Körper spüren. Kannst du das auch? Also schlug ich eine Trommel und achtete darauf. Und tatsächlich, als ich dann auch noch meine Hörgeräte herausnahm, entdeckte ich, dass ich mehr mit dem Körper hören konnte als mit den Ohren.
In diesem Jahr gewann Evelyn ihren dritten Grammy, den größten Musikpreis der Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an Charles-Michel de Lepé, der heute vor 225 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.